Liebe, welche Anrede soll ich wählen? Wenn ich sage, liebe Konfirmanden, dann sind die, die da vor mir sitzen, vielleicht besonders aufmerksam. Aber die Gefahr ist natürlich, dass Sie, die übrigen Gottesdienstbesucher, denken, ist nicht für Sie bestimmt. Ich zähle mich zu den Konfirmierten, denn Ende März darf ich das Fest der Diamantenen Konfirmation hier mit den anderen feiern. Aber wahrscheinlich bin ich mit den anderen Kameradinnen und Kameraden. Aber wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der konfirmiert ist. Wer ist noch konfirmiert? Ah ja, ist schön, dass Sie sprechen. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, aber ich zögere doch etwas zu sagen. Liebe Konfirmierte, bin ich wirklich konfirmiert? Die Pfarrer müssen da zu Jahresbeginn Statistiken ausfüllen und in manchen Landeskirchen wird da nach den Konfirmierten gefragt. Und da wird es dann schon schwierig, gehören da die auch dazu, und das gibt es gelegentlich, die als Erwachsene getauft wurden und dann keine extra Konfirmation mehr erleben. Wer ist wirklich konfirmiert? Ich denke, alle, die jetzt gestreckt haben, wissen, was das heißt. Auch die Konfirmanden dieses Jahres. Konfirmieren heißt festmachen, deutlich bestätigen, befestigen, bekräftigen. Ja, damals, als ich konfirmiert wurde, damals waren in Kirchberg hier noch Bänke. Ich weiß, als der Älteste saß ich von mir aus gesehen vorne rechts. Ich weiß teilweise auch noch, was ich vom Katechismus sagen musste. Da wollte ich etwas festmachen. Jesus hatte ich schon als Kind kennengelernt und bei der Einsegnung war mir klar, dass Gott das bestätigt. Ich bin für dich da, auch da, wo du schuldig wirst. Und ich wollte das auch bestätigen, so einen Bund schließen von beiden Seiten. Und das hatte dann auch Konsequenzen, Besuch des CVM, Sonntagabendbibelkreises, damals Jungmännerkreis, Mitarbeit im Kindergottesdienst, Interesse für den Religionsunterricht, persönliche Bibellese, das Lernen von Latein, damit ich eventuell Theologie studieren kann, so freiwillig in einer AG. Aber später, bald danach, da gab es Zeiten mit vielen, vielen intellektuellen Zweifeln, am Wort der Bibel, die wurden teilweise natürlich von außen herangetragen, aber auch Zeiten, in denen ich einfach anders leben wollte, wie ich den Weg Gottes als Kind und Jugendlicher kennengelernt habe. Aber Jesus hat mich dann nicht losgelassen und er hat mich wieder zu sich in die Gemeinschaft mit ihm zurückgeholt. Aber bin ich jetzt nach vielen Jahren dann auch als Pfarrer, bin ich heute wirklich konfirmiert, befestigt im Glauben? Die Bibel kennt ja gar keine Konfirmation. Es ist eine menschliche Erfindung. Die Bibel kennt nur Menschen, die an Jesus Christus glauben und die dann auch sich zur Gemeinde halten, auf ihn hören, denen von Jesus in der Taufe bestätigt wurde, du gehörst zu mir, und die auch ein bewusstes Ja mit ihrem Leben dazu sagen, und Menschen, die Jesus Christus nicht vertrauen. Aber das Wort konfirmieren, und deswegen beginne ich meine Predigt so, das kommt durchaus wesentlich in der lateinischen Übersetzung in der Bibel öfters vor, gerade in meinem heutigen Predigttext. Und damit ist gemeint, dass Gott Menschen, die ihm vertrauen, in diesem Vertrauen bestärkt, festmacht. Im Predigttext, den wir gleich hören, da heißt es heute, die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Man könnte auch übersetzen, ist befestigt geworden, konfirmiert worden. Und dann heißt es weiter von Gott, der wird euch fest erhalten, bis ans Ende. Also der wird euch konfirmieren bis ans Ende. Konfirmieren, befestigen. Also sind wir in gewisser Weise alle vielleicht noch gar nicht konfirmiert und müssen uns dessen auch nicht schämen, sondern sind noch Konfirmanden. Aber Gott will uns konfirmieren, festmachen im rechten Glauben. Und unser Predigttext sagt uns, wie er das macht, indem er uns das Evangelium gibt, diese frohe Botschaft, die Lehre des Evangeliums. Und die wird in unserem heutigen Predigttext wunderbar entfaltet. Es ist schon ein besonderer Predigttext, ich habe es schon angedeutet, wir werden das gleich merken und jetzt sehen wir ihn. Ja, ich danke meinem Gott allezeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ein Text von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, 1. Kapitel. Und bis jetzt war das bei Paulus im Urtext ein Satz. Ein Satz. Hier in der deutschen Übersetzung sind es mehrere. Die Verse 4 bis 8. Und dann folgt noch ein zweiter kurzer Satz, der Vers 9. Gott, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also im Original zwei Sätze. Der erste Satz unglaublich lang. Ich weiß nicht, ob Luther in seiner ersten Übersetzung da einen Satz gelassen hat, aber in allen mir schnell zugänglichen Übersetzungen waren es mehrere Sätze. Paulus liebte so lange Sätze, die waren damals einfach auch üblich. Es sind also in der Ursprache 67 Wörter. Allerdings wollte Paulus nicht zeigen, dass er dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend gut formulieren kann, sondern es hat einen ganz tiefen Sinn, dass hier ein Satz steht, dass Gott uns diesen langen Satz zumutet. Denn alles, was in diesem Satz steht, hat einen inneren Zusammenhang. Dieser Satz enthält das ganze Evangelium. Katechismus in Kurzform, das Evangelium von Jesus Christus, die Hauptlehre der gesamten Heiligen Schrift. Und nun schauen wir uns an. Als Grundlage wird die Gnade Gottes genannt. Was ist damit gemeint? Die Gnade Gottes, das ist kein theoretischer Begriff, denn die Gnade Gottes wird an Gottes Handeln, an Gottes Tun sichtbar. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Hände von uns Menschen gegeben. Und wir haben ihn nur misshandelt, von der Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz. Sein Tod am Kreuz, in dem er unsere Schuld hinweggetragen hat. Diesen Sühnetod. Ich danke meinem Gott allezeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Aber wie kommt denn diese Botschaft von der Gnade Gottes zu uns? Durch die Verkündigung, durch die Predigt. So kam sie damals zu den Korinthern, da hat Paulus persönlich gepredigt und später auch noch andere. Und die Korinther haben diese Botschaft angenommen. Da heißt es weiter, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis, denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden. So kommt diese Botschaft von der Gnade zu uns, dass sie uns verkündigt wird. Das kann im persönlichen Gespräch geschehen, unter vier Augen, das kann in einer Gruppe geschehen, bei der Auslegung des Wortes Gottes in einem Hauskreis, das geschieht in der Predigt, im größeren Gottesdienst. Alle diese Wege sind Mittel, in denen die Gnade Gottes zu uns kommt. Und besonders deutlich kommt die Gnade Gottes zu uns, wenn uns die Vergebung zugesprochen wird, wenn wir Schuld bekannt haben, im persönlichen Gespräch, im Abendmahl, wie gut, dass wir das immer wieder feiern. Da wird dieses Wort noch unterstrichen, mir persönlich zugespitzt und unterstrichen durch Brot und Wein, Leib und Jesu, Leib und Blut von Jesus Christus. Reich beschenkt werden wir also. Gottes Gaben kommen durch die Vergebung, durch die Gnade unseres Lebens hinein, so dass ihr keinen Mangel habt in irgendeiner Gabe. Paulus zählt hier diese Gaben nicht auf. Natürlich denkt er zuerst an die Vergebung und die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, an Gottes Wort. Aber denkt dann auch an die vielfältigen anderen Gaben, wie er sie sonst in seinen Briefen entfaltet, dass Menschen eben diese Botschaft weitersagen, dass Menschen einen Gottesdienst organisieren und gestalten, in technischen Dingen helfen. Die Gabe der Seelsorge, des Zuhörens, er führt das hier nicht weiter aus. Aber Gottes Gnade ist eine Fülle von Gaben. Wir haben in der Schriftlesung von der Speisung gehört, das war ein Bericht, aber in gewisser Weise auch ein Gleichnis, ein Hinweis darauf, wie reich uns Gott beschenkt. Und wenn Menschen so die Gnade Gottes mit ihren vielfältigen Gaben erfahren haben, dann ist ihr ganzes Denken und ihr Leben ausgerichtet hin. Diesen Jesus wollen wir doch einmal wieder sehen. Und deswegen freuen sie sich auf die Wiederkunft Jesu, auf das jüngste Gericht. Ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe gerade gesagt, diese Offenbarung wird in der Bibel mit dem jüngsten Gericht verbunden. Aber die Christen warten da nicht mit Angst auf diesen Tag der Wiederkunft Jesu, denn sie haben ja die Gnade empfangen. Sie sind jetzt, wie Martin Luther immer betont hat, vor Gott gerecht gemacht, recht geworden durch die Vergebung. Sie gehen als Unschuldige, weil ihre Schuld weggetragen wird, wurde in dieses Gericht. Und jetzt wird vielleicht verständlich, auf dieser Reise, wo wir die Gnade empfangen und viele Gaben und uns auf das Wiederkommen Jesu freuen, da muss unser Glaube im Alltag eben immer wieder konfirmiert werden, befestigt werden. Der wird euch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Lassen Sie mich zur Gnade noch eine Geschichte erzählen. Die Gnade, die der Ausgangspunkt vom Gesamten war. Das ist ja lächerlich, rief ein Bankdirektor, als ein Geschäftspartner mit ihm darüber sprach, wie man zum Frieden mit Gott kommt. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Gott sich zufriedenstellen lässt durch den Tod von Jesus Christus. Wenn ich selig werden will, wenn mein Leben gelingen soll, dann muss ich mich da schon selbst anstrengen. Der Geschäftspartner erwiderte, Sie meinen, Sie hätten ein Recht, Ihren eigenen Erlösungsweg zu konstruieren. Damit verwerfen Sie aber Gottes Weg. Angenommen, ein Mann würde Sie bitten, ihm eine größere Geldsumme zu leihen. Wer würde in diesem Fall die Konditionen festlegen? Ich natürlich, sagte der Direktor. Genau das ist Ihre Lage. Sie sind ein mit Schuld beladener Mensch. Sie brauchen Gottes Hilfe und Vergebung. Wer hat das Recht dazu? Nach welchen Grundsätzen Sie seine Rettung bekommen können? Natürlich hat nur Gott das Recht dazu. Und trotzdem bauen Sie sich Ihren eigenen Erlösungsweg. Gott bietet Ihnen seine Erlösung an. Sind Sie bereit, auf diese Bedingungen einzugehen? Ich weiß nicht, wie das Gespräch weiterging. In meiner Bibellese war neulich diese Beispielgeschichte. Unser Text macht deutlich, wie sinnvoll es ist, diese Gnade Gottes anzunehmen. Denn die im Wort, in der Erkenntnis zu uns kommt, in der Predigt. Denn dann haben wir eine Fülle von Gaben, dann werden wir reich gesegnet und haben ein Ziel unseres Lebens, die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Und das alles ist, um noch einmal daran zu erinnern, in einem Satz zusammengefasst. Das ist eben hier nicht so, wie im Katechismus formuliert, wo man das auswendig lernt. Ich glaube an, ja, das steht auch vorne auch, das Ich. Der Katechismus ist auch nicht nur eine Aufzählung von biblischen Wahrheiten, sondern ein persönliches Bekenntnis. Hier steht aber nicht vorne ich glaube, sondern ich danke. Das ist das Erste. Und deswegen schreibt Paulus einen Satz, wofür er zu danken hat. Warum schreibt er diesen Satz? Eben nicht, damit wir was auswendig lernen oder damit wir gut informiert sind, das auch, sondern damit wir Gott die Ehre geben. Der Vater ist der Urheber all dessen, was Jesus uns geschenkt hat. Paulus will hier Gott ehren über dem, was er in Jesus für uns getan hat. Alles ist Gottes Tat, was da Paulus beschreibt. Gott ist gnädig. Ich habe darauf verzichtet, jetzt auch noch mit einer neueren Farbe das Wort Gott herausstellen zu lassen. Gott ist gnädig. Gott macht reich. Gott befestigt das Bekenntnis. Gott schenkt Gaben. Gott offenbart sich in seinem Sohn Jesus Christus. Gott rechtfertigt. Das Einzige, was aktiv von den Korinthern ausgesagt wird, ist, dass sie warten. Aber das ist auch nur grammatikalisch aktiv, denn dieses Warten ist auch ein Geschenk Gottes. Warten auf das Ziel, dass Jesus wiederkommt. Sachlich ist das durchaus auch etwas Passives. Also dieser erste Teil unseres Predigtextes, dieser 4 Verse, 1 Satz, ist ein ganz großes Gott sei Dank für alles, was du in Jesus für uns und deine Gemeinde getan hast. Es ist ein Geschenk, dass Gott uns ein Leben lang konfirmiert, befestigt im Glauben an diese seine Geschenke. Und wir sollten das nicht gering achten. Nun ist so oft das Wort Glauben gefallen. Es gibt immer wieder Christen, die mir begegnen, die sagen, Hauptsache man glaubt an einen Gott. Man glaubt etwas, man hat ein gewisses Vertrauen an eine höhere Macht. Ich denke, dieser Satz des Apostels Paulus macht uns deutlich, dass es nicht darum geht, dass wir irgendetwas glauben. An einen Gott, der vielleicht doch viele Ähnlichkeiten hat mit Göttern anderer Religionen, und dass es auch um den Inhalt unseres Glaubens geht. Sonst würde Paulus sich nicht die Mühe machen, so einen langen, kunstvollen Satz zu schreiben, wenn das gleichgültig wäre, was wir glauben. Es ist schon wichtig, was wir glauben. Dieses Evangelium von Jesus Christus, das allein befestigt uns. Das macht, gibt unserem Leben ein Fundament, eine Basis. Das allein schenkt uns Hoffnung. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich eben immer wieder konfirmieren zu lassen, denn es gibt auch einen Gegenspieler Gottes, Satan. Und der versucht uns von solch einem Glauben abzubringen. Ich habe in meiner etwas persönlichen Einleitung schon 2 Dinge erwähnt, wie uns Satan vom Glauben abbringen will. Dahinter steht natürlich immer die Frage, die schon ganz am Anfang der Bibel steht, sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich wahr, was da steht, dass Gott uns so reich beschenkt? Da gibt es diese intellektuellen Zweifel und Fragen, die er in unser Leben hineinstreut, eben sollte Gott gesagt haben. Ist wirklich das, was schon im Alten Testament steht, selbst wenn es von Jesus bekräftigt wird, heute noch gültig? Die Bibel, ganz anderen Zeitumständen geschrieben, andere Verhältnisse, das menschliche Zusammenleben hat sich damals anders gestaltet. Können wir das auf uns übertragen? Aber es gibt dann auch die anderen Zweifel, die ich auch erwähnt habe. Du musst ganz zurückhaltend sein mit deinem Leben, welche Irrwege du gegangen bist, wo du schon schuldig geworden bist. Sei mal vorsichtig. Ob dir die Gnade Gottes gilt? Kann man das sagen? Ich werde untadelig vor Gott einmal stehen? Wir brauchen das also. Es gibt so viele Zweifel verschiedenster Richtung, die der Gegenspieler Gottes bestätigt. Und deswegen muss ich auch als alter Mann noch ständig konfirmiert werden, im Glauben befestigt werden. Und deswegen will jeder kirchliche Unterricht, die verschiedenen Bibelunterrichte und Angebote unserer Gemeinde, jeder Gottesdienst, jedes seelsorgerliche Gespräch will das tun. In Glauben befestigen und vergewissern. Das ist eigentlich der Sinn unserer gesamten Gemeindearbeit. Aber nun ist es doch allerhöchste Zeit, dass ich auch noch den Schlusssatz erwähne, den zweiten Satz, der viel kürzer ist. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist so gewissermaßen der Gegenpol, die andere Seite. Gott will mich festmachen im Glauben, aber ich habe meine Zweifel, habe meine Lebensgeschichte mit dem Auf und Ab. Es spricht so vieles dagegen. Und deswegen gilt das wirklich, was Gott so getan hat in Jesus auch für mich. Und deswegen diese andere Seite. Das ist nur von Gott die Rede. Er ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Das geht so, das greift ineinander über, dieses Festmachen im Glauben und Gottes Treue. Unser Glaube, der schwankt oft, der ist hin und her gerissen, aber der verlässt sich nicht auf Hoffnungen und Wünsche, sondern auf Gottes Verheißungen. Und Kern steckt dieser Treue, und komme ich wieder zum Anfang, das ist einfach der Tod Jesu und seine Auferstehung. Seither ist ganz klar, dass Gott treu zu uns ist. Und das gilt mir persönlich. Das wurde in der Taufe gesagt, da wurde mein Name genannt. Das darf ich im Abendmahl empfangen. Und von diesem Evangelium, von dieser Treue Gottes, da leben wir als Christen. Das begründet die Gemeinschaft unter uns. Die Gemeinschaft mit Jesus, die schafft auch Gemeinschaft untereinander. Und das ist das Letzte, was ich unterstreichen möchte. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Gemeinschaft seines Sohnes, das ist eine Genitivverbindung. Und diese Genitive haben im Griechischen, im Urtext, immer eine Doppeldeutung. Da ist eindeutig gemeint, unsere persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die Gemeinschaft jedes Einzelnen von uns mit Jesus. Aber das ist auch gemeint, die Gemeinschaft untereinander durch Jesus Christus. Nicht direkt mit Jesus Christus, sondern durch Jesus Christus. Beides liegt Jesus am Herzen. Beides ist Jesus von Herzen wichtig. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, ihn erkennen durch das Evangelium, durch die Lehre von ihm, aber dass wir auch Gemeinschaft untereinander empfangen. Und deshalb freue ich mich so, dass wir jeden Monat einmal Abendmahl feiern. Deswegen feiere ich auch gern Abendmahlsgottesdienste noch im Altersheim, weil da so beides deutlich wird. Ich ganz persönlich nehme Leib und Blut Jesu zu mir. Lass mir das schenken und geben. Aber daneben mir auch. Und das schafft eine ganz besondere Gemeinschaft. Meine Gemeinschaft mit Jesus wird da befestigt, konfirmiert, aber indem wir es gemeinsam empfangen, entsteht auch Gemeinschaft untereinander. Ein Leib Christi. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen, wenn irgendwie möglich, auch wenn wir älter werden und manches schwerfällt, nicht allein zu Hause hocken. Und für uns die Bibel lesen. Ganz prima. Fernsehgottesdienst gibt es gute, aber wichtig ist es, dass wir Gemeinschaft auch im Gottesdienst pflegen. Miteinander Gemeinschaft erleben. Und das haben wir jetzt auch heute erlebt. So einen Gottesdienst. Mit Hören auf Gottes Wort. Heute kein Abendmahl, aber Gemeinschaft. Im Beten, Singen und ihn loben. Also war auch der heutige Gottesdienst in gewisser Weise ein Konfirmationsgottesdienst. Eine Versammlung von Heiligen, von Christen, die wissen, wir müssen im Glauben befestigt werden und in der Gemeinschaft zum Lob und Ehre Gottes. Vielleicht war es jetzt für euch Konfirmanden eine etwas schwierige Predigt, aber für uns alle, die wir ja konfirmiert werden, oft noch müssen in unserem Leben, eine wichtige Predigt. Und wir können darauf antworten mit dem Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel.